Als meine Familie und ich in den USA gelebt haben, gab es verschiedenste Aspekte vom Leben, die meiner Familie ganz gut gefallen haben. Aber es gab auch die Aspekte, die ihnen nicht so zugesagt haben. Eins davon waren die Stürme. Also in dem Mittleren Westen kann man Wahnsinnsstürme erleben. Also Gewitter, wie ich ehrlich gesagt hier noch nie, auch nur annähernd erlebt habe. Wir sind nie direkt von einem Tornado betroffen worden, aber wir haben mitunter Winde erlebt, die also wirklich extrem schnell und zerstörerisch waren. Einmal waren wir als Familie unterwegs Richtung Süden, weil wir eingeladen waren, bei einem christlichen Ferienlager die Woche mitzuarbeiten. Wir waren am einem Sonntag dann nach dem Gottesdienst losgefahren, aber es war eine längere Strecke, übernachtet in einem Hotel unterwegs. Am nächsten Früh hat Steffi festgestellt, dass verschiedenste Leute aus unserer Gegend berichtet haben, dass ein Wahnsinnssturm durchgegangen ist und dass der Strom ausgefallen war. Und wir waren die gesamte Woche weg, aber es hat sich dann herausgestellt, der Strom in dem Ort, wo wir zu der Zeit gewohnt haben, war erst 24 Stunden, bevor wir wieder da waren, wieder an. Also volle 6 Tage war da kein Strom. Und wir sind auf unserem Nachhauseweg eine ganze Zeit lang sozusagen in dem Pfad von diesem Sturm gefahren. Ein paar hundert Kilometer lang konnten wir immer wieder die Auswirkungen von diesem Sturm sehen. Gefallene Bäume, alte Scheunen, die umgefallen sind und kleinere Gebäude, die weggefegt wurden. Also es war wirklich ein Pfad der Verwüstung, was hinter diesem Sturm geblieben ist. Also die Winde sind bis zu 140 Kilometer in der Stunde gegangen. Heftig, was Wind alles anrichten kann. Wind kann eine wahnsinnszerstörerische Macht hinter sich haben. Aber kennst du das auch an einem heißen Sommertag, wenn es dann Abend wird, dass es anfängt ein bisschen abzukühlen und man freut sich, wenn ein bisschen Brise durchkommt und ein bisschen was von dieser Wärme wegträgt. Man hat das Gefühl, dass man besser atmen kann. Ein leichter Wind, was eine große Erleichterung bringt. Ja, Wind ist für sich ein Wahnsinnsphänomen und von daher finde ich es auch besonders interessant, dass in den Sprachen, in denen die Bibel geschrieben wurde, also Hebräisch und Griechisch, in beiden Sprachen ist es so, dass es dasselbe Wort für Wind ist wie für Geist. Und da werden dann häufig sehr interessante Wortspiele gemacht damit. Ein Vergleich mit dem Wind ist auch ziemlich passend für den Heiligen Geist. Ich meine, bist du je rausgegangen, hast versucht, den Wind aufzuhalten? Hey, stopp, nicht mehr, nicht weiter, dass der Wind das, was hinter dir ist, irgendwie nicht beeinträchtigen würde. Natürlich hast du das nicht getan, weil es sinnlos wäre. Das geht überhaupt nicht. Du kannst den Wind nicht aufhalten. Der Wind weht, wo er will. Und ja, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Bei dem Heiligen Geist ist es nicht so, dass wir sagen können, oh, da können wir das machen und wir können den Heiligen Geist kontrollieren. Das kannst du vergessen. Und so beschreibt es Jesus auch in einem Gespräch, das er führt mit einem Mann namens Nikodemus. Wir finden im Johannesevangelium Kapitel 3, dass Nikodemus, ein Gelehrter unter den Juden, zu Jesus gekommen ist in der Nacht, weil er nicht erkannt werden wollte. Und er hat Fragen an Jesus gestellt. Nun, der war nicht einer, der versucht hat, Jesus irgendwie reinzulegen. Er war gekommen, weil er auch Jesus sagen wollte, wir wissen, dass du von Gott kommst, aber wir verstehen nicht das, was du sagst. Vieles haut für uns nicht hin. Wie ist das zu verstehen? Und Jesus redet mit ihm auf eine Art und Weise, was, ich weiß nicht, ob es so hilfreich war für Nikodemus, um seine Fragen zu beantworten, weil es auch vieles um den Geist ging, der sich eben nicht, festnageln lässt. Ich lese aus Johannes Evangelium Kapitel 3, die Verse 5 bis 8. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich sagte, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind weht, wo er will. Aber wie gesagt, in den Sprachen, in denen die Bibel geschrieben wurde, könnte man da genauso sagen, der Geist weht, wo er will. Du hörst sein Brausen. Du merkst, dass der Geist am Wirken ist, aber du kannst ihn nicht festlegen. Nun, über die letzten Wochen, wie schon von Rebecca angesprochen wurde, haben wir das apostolische Glaubensbekenntnis angeschaut. Und dieses Bekenntnis ist trinitarisch aufgebaut. Im ersten Abschnitt geht es um den Vater. Und dann, ja, also die meisten Menschen können etwas mit dieser Aussage anfangen. Die meisten Menschen haben irgendein Konzept von einem Gott. Ich meine, das kann sehr, sehr breit gefächert sein, aber dass es einen Gott geben könnte, dass im christlichen Glauben, dass der als der Vater bezeichnet wird, das ist für uns also ein bisschen greifbarer. Dann der zweite Abschnitt von dem Glaubensbekenntnis handelt von Jesus. Und das ist der längste Abschnitt, weil da wird uns einiges von seinem Leben erzählt, von seinem Leiden, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung. Und dann die Tatsache, dass er in den Himmel aufgenommen wurde, aber dass er wiederkommen wird, dass er richten wird. Nun, Jesus ist Mensch geworden. Der hat es uns viel einfacher gemacht. Unter Menschen können wir uns was vorstellen. Hoffe ich. Aber heute wollen wir zu dem dritten Abschnitt von dem Glaubensbekenntnis kommen. Und ja, der beginnt mit der einfachen Aussage, ich glaube an den Heiligen Geist. Nun, bei dem Vater wird nicht sonderlich viel über sein Wesen gesagt, über Jesus dagegen einiges mehr. Aber die Verfasser des Bekenntnisses scheinen fast sprachlos zu sein, wenn es um den Heiligen Geist geht. In dem Bekenntnis geht es in den nächsten, also Teil von dem Satz, es ist eigentlich ein Satz, ich glaube an den Heiligen Geist, dann geht es gleich zu der Kirche weiter. Nun, die Bibel ist sehr deutlich darüber, ohne den Heiligen Geist gibt es auch keine Kirche. Okay, man kann sagen, dass es nicht gleich zu einem ganz anderen Thema gegangen ist. Aber man merkt, dass es über den Heiligen Geist doch relativ wortkarg bleibt. Nun, die Ursprünge von diesem Bekenntnis sind in der Geschichte für uns in dem Sinne verloren, dass wir nicht sagen können, ob diese Wortkargheit daher stammt, dass die einfach nichts weiter über den Heiligen Geist sagen wollten oder zu sagen wussten, oder ob die damit meinten, dass es damit eigentlich alles gesagt wäre. Und die Leute, die das bekennen, werden durch die Lehre, die sie bekommen haben, schon verstehen, um wen es sich handelt, wenn wir von dem Heiligen Geist reden. Das können wir nicht so genau wissen, aber es fällt schon auf, dass es da so wenig über den Heiligen Geist gesagt wird. Aber es ist faszinierend, wenn man in der Bibel ein bisschen auf Spurensuche nach dem Heiligen Geist geht. Und es fängt sehr, sehr früh an. 1. Mose 1, ich lese die Verse 1 und 2, also die ersten zwei Verse in der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Also Gottes Geist ist anwesend und aktiv bei der Schöpfung, wo alles Leben entstanden ist. Und wenn wir dann zum Neuen Testament gehen, in Lukas Evangelium Kapitel 1, wenn der Engel der Maria erscheint, da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Ein paar Verse später, Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Hier bringt der Geist Gottes auf wunderbare Art und Weise neues Leben zustande. Er schwebte über der Urflut und er schwebte über der Jungfrau. Und heute feiern wir Pfingsten, das Fest, zu dem der Heilige Geist auf die ersten Nachfolger Jesu gekommen sind. Und darüber möchte ich aus Apostelgeschichte 2 den Abschnitt lesen. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Übrigens, dass die sagen: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Das wäre wie, wenn wir plötzlich Leute in verschiedensten Sprachen ganz deutlich akzentfrei in diesen verschiedenen Sprachen und jemand sagt: Sind das nicht alles Schwaben? Also, wir würden uns wundern, dass gerade Leute aus der Gegend in der Lage sind, das so zu machen. Und hier kommt der Geist Gottes auf die Gemeinde und bringt neues Leben. Es ist vielleicht nicht ganz so verwunderlich, dass die Verfasser des Bekenntnisses nichts über Brausen oder Wind oder Zungen von Feuer geschrieben haben. Aber es stellt sich schon die Frage: Was können wir über den Heiligen Geist sagen, wenn wir schon bekennen, dass wir an ihn glauben? Wir haben gerade gesehen, er bringt Gottes Schöpferkraft. Die Welt ist durch den Geist Gottes entstanden. Maria ist mit Jesus schwanger geworden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Text ist deutlich darüber, überschattet sie, kommt ihr nahe. Das ist nicht der übliche Vorgang, ist völlig klar. Es ist etwas völlig Außergewöhnliches, aber es ist das Wirken des Geistes Gottes. Und der Geist Gottes ist eben auf die Gemeinde gekommen. Neues Leben, und die Bibel bezeugt auch sehr deutlich, dass der Geist Gaben schenkt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt der Paulus dazu: Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Diese Gaben wirken auf unterschiedliche Art und Weise, aber immer zum Bau der Gemeinde und somit zum Bau des Reiches Gottes. Nun, die Geistesgaben sind seit gut 100 Jahren ein ziemlich heiß umkämpftes Thema in christlichen Kirchen insgesamt. Nun, wieso erst seit gut 100 Jahren? Weil vor gut 100 Jahren hat die sogenannte Pfingstbewegung angefangen. Dort haben Christen erkannt: Warte hier, die Bibel spricht von viel mehr von dem Wirken von dem Heiligen Geist, als wir bisher in unserem Leben erlebt haben, als wir bisher in unseren Gemeinden gelehrt gehört haben. Und Ja, diese Pfingstbewegung hat angefangen, diese Geistesgaben viel mehr ins Zentrum zu rücken. Nun, freilich, wenn sowas geschieht, gibt es immer auch die Gegenbewegung, die sagt, nein, 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 so kann das ja gar nicht sein. Und ich will jetzt gar nicht auf einzelne Phänomene drauf eingehen. Man kann schon sagen, dass es ungute Auswüchse mitunter gegeben hat. Aber ich denke, es ist auch für die christliche Kirche insgesamt sehr, sehr wertvoll, dass diese Bewegung gekommen ist, dass wir ein bisschen wachgerüttelt wurden und gemerkt haben, es gibt mehr als nur das, was wir so machen, als das, was wir so selber bewirken können, sondern dass der Heilige Geist echt ist, dass der Heilige Geist auch heute noch am Wirken ist, auch heute noch Gottes Reich, Gottes Gemeinde bauen will. Und dass wir Gottes Geist nicht in eine Schublade stecken können und sagen, ja, den holen wir raus, wenn uns was nützt, oder wir wissen ganz genau, wie er funktioniert. Nein, der Geist weht wirklich, wo er will. Und das kann beunruhigend werden. Das kann uns ganz schön aus unseren Gewohnheiten rausreißen. Aber es ist auch Gottes Art zu sagen, Leute, ich bin so viel größer, ich habe so viel mehr für euch. Versucht mich nicht irgendwie einzuschränken auf irgendwelche pedantische Alltagssachen. Oh, du schaffst es nicht ganz, okay, ich gebe den letzten Schubser dazu. Nein! Unsere Beziehung zu Gott, unser Leben mit Gott, mit seinem Geist, soll so viel mehr sein, so viel weitergehen, als das, was wir uns vorstellen können. Und wie es eben im Vers 7 von diesem Text sagt, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Sie sind nicht zur Selbstbeweihräucherung da. Keiner kann sagen, also ich habe diese Gabe und damit bin ich besser, mehr oder wichtiger. Nein, die Gaben sind alle wichtig und sind alle da, dass die im Reich Gottes aufbauen, der Gemeinde nützt, anderen nützt. Zu sagen, dass wir an den Heiligen Geist glauben, heißt, dass wir uns auf Gottes unerklärliches Handeln einlassen. Wie ich auch in der Predigt zum Beginn dieser Reihe, also über Ich glaube an Gott, den Vater, erläutert habe, Glauben ist viel mehr als nur eine mentale Zustimmung. Glaube im biblischen Sinn, Glaube im christlichen Sinn ist Vertrauen. Dass wir unser Vertrauen darauf setzen. Dass wir sagen, ich vertraue ihm. Wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, wir vertrauen ihm und wir halten die Treue zu ihm. Wenn wir sagen, ich glaube an den Heiligen Geist, ist es auch viel mehr als nur ein Ja, so irgendwas in dieser Art wird es schon geben, sondern dass wir ihm vertrauen, ihm unser Leben anvertrauen. Und oft fällt es uns besonders schwer, in diesem Sinne auf den Heiligen Geist zu setzen, weil er nicht so greifbar oder erklärbar erscheint wie Vater und Sohn. Und wie Jesus es mit seinem Wortspiel in seinem Gespräch mit Nikodemus gesagt hat, der Geist weht, wo er will. Wenn wir ehrlich sind, wir hätten unseren Gott inklusive Heiliger Geist lieber ein bisschen rationaler vorhersehbar. Diese Überraschung, die birgen im Risiko. Und ja, das ist wahr. Mit dem Heiligen Geist zu leben, oh ja, das birgt Risiko. Das bringt echt Risiko mit sich. Wenn mir ein C.S. Lewis, bekannter christlicher Apologet, Schreiber von ganz vielen Büchern vom letzten Jahrhundert, vom 20. Jahrhundert. Der hat auch die Narnia-Chroniken, die manche vielleicht kennen werden, sind so eine Reihe von 7 Kinderbüchern. Manches davon ist verfilmt worden und so. Aber an einer Stelle in dem ersten Buch davon ist die Rede, also es wird ein Löwe als Bild für Jesus verwendet in den Büchern und jemand spricht mit jemandem anderen über diesen Löwen, sein Name war Aslan in den Büchern und der eine sagt, er ist ein wirklich total liebender Löwe. Ach so, dann ist er nicht gefährlich. Oder doch, doch, der ist gefährlich. Und das Bild passt so gut, gerade wenn wir von dem Heiligen Geist reden. Dass er ein liebender Gott ist, dass der Heilige Geist Gottes Liebe auch zu uns bringt und durch uns wirkt, heißt lange nicht, dass er nicht gefährlich wäre. Gefährlich für unsere vorgefertigte Meinung und Einstellung. Gefährlich für unser bequemes Leben, wo Gott ein paar Wünsche erfüllen soll und uns sonst einfach ein einfaches Leben geben soll. Der Heilige Geist ist für diese Vorstellung schon sehr, sehr gefährlich. Und er fragt, vertraust du mir? Jesus hatte schon alle Erwartungen seiner Jünger gesprengt. Die Evangelien sind deutlich darüber, obwohl Jesus es ihnen gesagt hatte, geradezu ins Gesicht gesagt hatte, dass er auferstehen würde, die wussten nichts damit anzufangen. Ja, zu Recht, nachdem er auferstanden war. Der Heilige Geist hat sie ausgerüstet und vorangetrieben, dass sie die Welt verändert haben. Da sollten wir nicht zu schnell dran vorbeigehen. Der Heilige Geist ist auf eine Gruppe Galiläer gekommen, die für ihre eigenen Landsleute ziemlich komisch gesprochen haben. Eine Truppe, die, also einige von denen waren Fischer, einige hatten andere Berufe, einige waren politische Radikale. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen und hat sie gebraucht, um die Welt zu verändern. Dass die Welt nie wieder dieselbe gewesen ist, wie sie es auch nicht sein soll. Und Gott möchte dich ausrüsten und dich gebrauchen. Ja, tatsächlich, um die Welt zu verändern. Der Heilige Geist sprengt unsere Erwartungen. Und er fragt, vertraust du mir? Denn er hat Wahnsinnsabenteuer mit dir vor. Wenn du dein Leben für ihn öffnest, wird dein Leben nicht sicher, nicht vorhersehbar machen. Aber es wird es ganz schön wertvoll machen. Amen.